Ja, herzlichen Dank, liebe Ursula, für die nette Begrüßung. Herzlich willkommen auch von mir zum ersten Brain Café 2019. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Zu dem heutigen Thema The Drumming Brain. Ich weiß nicht, an was Sie gedacht haben, als Sie den Titel gehört haben. Vielleicht klingelt es bei manchen im Kopf oder trommelt hier und da. Ich möchte Ihnen was erzählen über die kortikalen Grundlagen motorischer Handentkopplung. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kompliziert an. Kortikale Grundlagen heißt also die Grundlagen im Gehirn, um motorische Bewegung zu entkoppeln. Wofür brauchen wir das? Ich würde Sie alle einmal bitten, Ihre rechte Hand auf Ihren Bauch zu legen und Ihre linke auf Ihren Kopf. Und jetzt mit der rechten Hand kreisen und mit der linken tippen. Ich sehe, bei einigen funktioniert es, ein paar haben sich jetzt die Frisur ruiniert. Das ist nicht so ganz einfach, aber das ist motorische Entkopplung. Ich habe das jetzt schon eine ganze Weile geübt, das klappt jetzt so einigermaßen. Das ist das, worum es gehen soll. Also schauen wir uns erstmal an, was alles im Gehirn passieren muss, wenn wir motorische Bewegung durchführen wollen und bewusste motorische Bewegung durchführen wollen. Ich sage jetzt ganz explizit bewusst, weil wir an dieser Stelle Reflexe erstmal ausschließen. Hier schauen Sie von links auf ein Gehirn. In rot dargestellt, hier vorne, sehen Sie den primären motorischen Kortex. Das ist der Bereich im Gehirn, der für die Bewegungssteuerung zuständig ist. In blau auf dieser Seite sehen Sie den primären somatosensorischen Kortex. Dieser verarbeitet sensorischen Input, wenn ich etwas fühlen will oder etwas greife. Übereinander gelagert sehen wir, dass diese Regionen direkt benachbart sind. Sie sind nur getrennt durch den zentralen Sulkus, sodass wir den motorischen Bereich vor dem Sulkus präzentralen Gyrus nennen und den somatosensorischen Bereich dahinter postzentralen Gyrus nennen. Dass die beiden Regionen so nah beieinander sind, ist von besonderer Wichtigkeit, denn Greifen und sensorischer Input, also Motorik und Sensorik, sind ganz stark aufeinander angewiesen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen nach einem Glas greifen. Dann muss Ihr Körper den Input bekommen, wann Sie das Glas erreicht haben und wie feste Sie zugreifen können, damit Sie das Glas nicht zerdrücken, es Ihnen aber auch nicht aus der Hand fällt. In den ersten Versuchen mit Robotik zum Beispiel war das relativ schwierig. Man konnte relativ schnell Roboterarme erstellen, die Greifbewegung machen konnten. Das ging dann aber nur mit sehr soliden Gegenständen, weil der Roboter noch keinen Input darüber hatte. Habe ich schon? Wie weit bin ich? Wie feste muss ich noch drücken? Mittlerweile sind wir auch hier sehr viel weiter. Es gibt die Möglichkeit, auch in der Robotik, sensorischen Input wiederzuspiegeln, um eben solche Bewegungen möglichst perfekt darzustellen. Wenn wir also eine Bewegung planen, wenn wir die Idee einer Bewegung entwickeln, zum Beispiel den Arm zu beugen, dann entsteht diese Idee zunächst in diesem vorderen Bereich im Gehirn im präfrontalen Kortex. Dieser sendet ein Signal an den motorischen Kortex, der sagt, ey, ich würde gerne den Arm heben. Der motorische Kortex könnte jetzt Signale über seine abgehenden Fasern zu den entsprechenden Körperregionen schicken, sendet die aber vorher nochmal ab, um zu checken, wie die Bewegung genau aussehen muss. Der erste Checkmechanismus, den wir hier haben, der ist in den Basalganglien. Diese überprüfen nochmal genau, wie soll die Bewegung aussehen und was ist dafür notwendig. Es muss also der Bizeps angespannt werden, vielleicht wollen wir die Faust noch dabei ballen. Müssen wir irgendwie gucken, ob noch was im Weg ist, in welche Richtung müssen die Muskeln angespannt werden. Das alles findet in den Basalganglien statt. Die bekommen also die Idee der Bewegung und stellen ein Programm her für den genauen Ablauf dieser Bewegung. Und dann senden sie das zurück am motorischen Kortex und sagen, ja, so kannst du jetzt den Arm heben. Wir haben aber noch einen zweiten Checkmechanismus im Cerebellum. Das Cerebellum ist das Kleinhirn hier hinten. Und das ist so interessant, weil es eben nicht nur die Idee von einer Bewegung irgendwie nochmal genauer planen kann, sondern auch Input bekommt vom visuellen System und auch von Propriozeptoren. Das sind die Rezeptoren im Körper, die uns ein Körper-Raum-Verhältnis geben und die dann genau planen können, wie stehe ich eigentlich im Raum, wie ist mein Vestibularsystem, mein Gleichgewichtssystem? Gibt es irgendwie visuellen Input, der sagt, ich kann den Arm nicht heben, da ist was im Weg? Und planen diese Bewegung noch mal genauer. Sie schreiben ein noch genaueres Programm für diese Bewegung, die wir machen wollen. Das Cerebellum kann uns aber auch manchmal einen Streich spielen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon Erfahrungen gemacht hat mit Virtual Reality. Da bekommt man eine Brille auf, die das komplette Sichtfeld einschließt und wird in einen virtuellen Raum gestellt. Wenn man den Kopf nach oben dreht, dann sieht man die Decke von dem Raum. Dreht man den Kopf nach unten, sieht man den Boden von dem Raum. Und wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Virtual Reality Achterbahn fährt, das musste ich machen im Büro, saß auf einem Stuhl und habe den Input bekommen, dass ich gerade in so einer Achterbahnschaukel stehe. Und ich sehe die Schienen an mir vorbeifahren und ich sehe, dass eine Linkskurve kommt. Und dann sagt das Cerebellum, Achtung, Linkskurve, die G-Kräfte hauen dich nach rechts raus, lehn dich mal nach links. Und was macht man? Man lehnt sich nach links. Es kommen aber keine G-Kräfte, weil ich bin ja nicht Achterbahn gefahren, dann bin ich fast vom Stuhl gefallen. Das sind so Fälle, wo das Cerebellum mit dem Input, was es bekommt, eine Bewegung plant, die jetzt vielleicht gerade nicht so richtig angebracht wäre. Aber gut, im Bestfall bekommt es die Idee der Bewegung, schreibt den perfekten Plan, gibt den zurück ans an den motorischen Kortex und der kann dann sagen, Action, Arm beugen, und zwar genau so, wie wir das geplant hatten. Wenn wir uns das Gehirn jetzt einmal von vorne ansehen, also das hier ist nur eine schematische Zeichnung von dem motorischen Kortex, wie wir ihn gerade schon hatten, einmal in der Mitte durchgeschnitten, von vorne drauf geschaut, schaut das Ganze so aus, dann sehen wir zum einen, dass es zwei Hälften gibt. Jede dieser Hälften ist aufgeteilt und jede Windung dieses Gyrus ist für einen bestimmten Körperteil zuständig. Die Motorik der Füße zum Beispiel wird hier in diesem inneren Teil koordiniert, Arme hier oben, hier die Hände, hier das Gesicht und die Zunge bekommt hier sogar noch eine extra Bedeutung. Diese Repräsentation der Körperregion auf diesem motorischen Gyrus ist nämlich nach diesem sogenannten Homunculus angelegt. Und Körperregionen, die eine besonders feinmotorische Aufgabe haben, wie zum Beispiel die Fingerspitzen oder die Zunge, haben entsprechend auch ein größeres Areal im Gehirn, was dafür zuständig ist. Das Ganze ist jetzt gespiegelt. Auf der anderen Seite würden wir den gleichen Homunculus finden, nicht aber, weil wir immer von zwei Seiten gleichzeitig Input brauchen, sondern weil alles, was an motorischen Signalen aus dem Gehirn rausgeht, kurz unter den Basalganglien nochmal überkreuzt und jede Hirnhälfte für die jeweils andere Körperhälfte zuständig ist. Das heißt also, die linke Hirnhälfte steuert unsere rechte Körperhälfte, die rechte Hirnhälfte steuert unsere linke Körperhälfte. Für den somatosensorischen Kortex sieht das genauso aus. Es gibt also einige Regionen, die im Gehirn genau gespiegelt sind. Es ist aber nicht alles gespiegelt. Unser Gehirn ist nicht komplett symmetrisch und es gibt ein paar Funktionen, die besonders mehr in einer Hirnregion vorkommen als in einer anderen. Bei 90% der Rechtshändern ist es zum Beispiel so, dass dann die linke Hemisphäre dominant ist und in der linken Hemisphäre Sprache verarbeitet wird. Wohingegen in der rechten Hemisphäre, die nennen wir dann nicht dominant, zum Beispiel emotionale Töne der Sprache, Kreativität, Musik verarbeitet wird. Nehmen wir an, das ist Bob. Wenn Bob also seinen rechten Arm heben will, dann muss er dafür seine linke Hirnhälfte aktivieren. Will Bob seinen rechten Arm heben, seinen linken Arm heben, muss er seine rechte Hirnhälfte aktivieren. Die beiden Hirnhälften sehen jetzt erstmal sehr getrennt voneinander aus. Jeder hat so seine Funktion. Sie werden aber durch eine ganz spezielle Struktur verbunden. Das ist das Corpus callosum. Das Corpus callosum ist eine Struktur aus Faserbündeln, aus Axonen, die in der Mitte zwischen den beiden Hemisphären die jeweils gespiegelten Areale miteinander verbinden und somit Kommunikation erlauben. Das Corpus callosum könnte zum Beispiel durch Neurotransmitter hemmende oder auch stimulierende Signale auf die jeweils andere Seite bringen. Wie zum Beispiel GABA, das ist Gamma-Aminobuttersäure, einer der wichtigsten inhibierenden Neurotransmitter, die wir im Gehirn haben. Corpus callosum ist also der große Mediator, der links und rechts zusammenhält und erlaubt, Koordination durchzuführen, der auch erlaubt, wenn wir jetzt gerade gesehen haben, Sprache ist die eine Seite, emotionaler Ton der Sprache ist in der anderen Hirnhälfte, diese beiden Funktionen miteinander zu verbinden. Das Corpus callosum arbeitet aber auch hemmend. Und das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Das ist ein Versuch, den meine Kollegen aus der Biopsychologie durchgeführt haben, von Erhan Gensch. Der hat gesehen, dass wenn ich meinen rechten Arm bewege, dass die kontralaterale Hirnhälfte, also die linke, stark aktiviert ist. Das haben wir erwartet. Er hat aber auch gesehen, dass die rechte Hirnhälfte zu diesem Zeitpunkt nicht nur wenig aktiviert ist, sondern ganz sogar deaktiviert ist. Das heißt, es wird ein Ungleichgewicht hergestellt, um die Aufmerksamkeit auf die eine Seite zu legen, die gerade benötigt wird, um eine Tapping-Task durchzuführen. Bei der linken Hand, nicht dominante Hand, sehen wir ebenfalls, dass die kontralaterale Hirnhälfte, also die rechte Seite, stark aktiviert wird, die linke hingegen nur so leicht aktiviert wird. Jetzt gehen wir davon aus, das Corpus callosum muss da irgendwas gemacht haben. Wie können wir sicher sein, dass das Corpus callosum das war? Die Kollegen haben Patienten gefunden mit einer sogenannten Agnesie. Das sind Patienten, die von Geburt an kein Corpus callosum haben. Die sind motorisch nicht eingeschränkt, die können Bewegungen durchführen. Aber bei diesen Patienten wurde gesehen, dass sie die ipsilaterale Hirnhälfte eben nicht deaktivieren. Ist also kein hemmendes Signal durchs Corpus callosum gibt. Jetzt noch ein Beispiel, was ich Ihnen gerne zeigen würde, was das ganz schön verdeutlicht, was das bedeutet, die andere Hirnhälfte zu deaktivieren oder die Möglichkeit zu haben, sie zu deaktivieren. Wenn Sie mit der einen Hand das Peace-Zeichen, das OK-Zeichen vom Tauchen mal zeigen, mit der anderen Hand das Peace-Zeichen und jetzt versuchen zu wechseln. Möglichst ohne Ihre Nachbarn dabei zu beleidigen. Auch das muss ich gestehen, habe ich jetzt eine Woche lang geübt. Das habe ich letzte Woche erst gesehen. Das ist so schwierig, weil wir nicht trainiert sind, die andere Hirnhälfte eben nicht zu deaktivieren. Wir sind drauf spezialisiert, weil wir Rechtshänder sind, viele von uns, das viel mit rechts zu machen oder Linkshänder viel mit links zu machen. Wir sind wenig trainiert, asynchrone Bewegung mit unseren Händen durchzuführen. Das kann man aber lernen. Und das kann man lernen, weil das Gehirn plastisch ist. Das Gehirn kann sich verändern. Und das nicht nur, wenn wir lernen, sondern zum Beispiel auch bei Unfällen. Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass Bob zum Beispiel einen Schlaganfall hat, Teile seines Gehirns nicht mehr funktionieren, wie kann er dann seinen Arm bewegen? Oder aber, wenn Bob seinen Arm gebrochen hat und der im Gips ist und das Gehirn gar keine Informationen mehr von dieser Seite bekommt, weil er seine Hand nicht mehr bewegen kann. Zum ersten Fall eine Studie von meiner Kollegin Silke Lessig. Die hat sich Leute angeguckt, die einfach einen Arm im Gips hatten. Haben sicherlich viele von Ihnen auch schon mal erlebt. Und die hat diese Leute eine ganz einfache Tapping-Task im MRT machen lassen und sich angeguckt, das ging noch mit dem Gips, ne? Finger kriegen wir noch bewegt, und sich angeguckt, wie ist denn die Aktivierung eigentlich noch? Und die konnte sehen, dass bei der immobilized, also bei der immobilisierten Hand, das Aktivierungsmuster so winzig ist, dass es hier kaum noch zu erkennen ist. Wohingegen die gesunde Hand noch ein ganz normales Aktivierungsmuster für die Finger-Tapping-Task zeigt. Nicht nur das, sie hat auch noch geguckt, wie ist denn das Fingerspitzengefühl von denen? Also die Sensorik. Und das mit einem Test, in dem geprüft wird, wie weit zwei Stifte voneinander entfernt werden müssen, um auf der Fingerspitze getrennt wahrgenommen zu werden. Und die konnte sehen, dass bei den Leuten mit dem Gipsarm oder auf der Seite mit dem Gipsarm man über 2,5 Millimeter auseinander gehen musste, damit man überhaupt zwei Stimuli erkennen kann. Wohingegen die gesunde Seite bei gut 2 Millimeter schon sagen kann, das sind zwei, das erkenne ich. Jetzt denkt man, es ist jetzt eher nicht so gut, wenn durch einen Gips schon so viel im Gehirn sich verändert. Keine Sorge, Plastizität geht auch in die andere Richtung. Als der Gips nämlich wieder abgekommen ist, wurden die gleichen Versuchspersonen nochmal untersucht und meine Kollegin konnte feststellen, dass dieses Ungleichgewicht zwischen immobilisierter und gesunder Hand nach ein paar Wochen komplett reversibel war. Das war jetzt zum Beispiel für Plastizität, wenn der Input fehlt. Ein weiteres Beispiel, dazu möchte ich Ihnen gleich kurz ein Video zeigen, ich soll den Ton hier eben lauter machen. Das ist Cameron. Cameron ist als ganz gesundes Kind auf die Welt gekommen, hat im Alter von 3 Jahren eine Krankheit entwickelt und bis zu 10 epileptische Anfälle am Tag bekommen. Im Alter von 6 Jahren haben dann auch ihre kognitiven Leistungen nachgelassen und die Ärzte haben sich zu einem ganz drastischen Schritt entschieden, ihr eine komplette Hirnhälfte zu entfernen. Ich möchte Ihnen das Video kurz zeigen. Ich sage da gleich dann auch noch was zu. Ich hoffe, wir haben Ton. Nein. Ja gut, ich mache es so. Also die Krankheit, die sie hatte, ist das Rasmussen-Syndrom. Die Eltern waren mit ihr im Johns Hopkins Hospital und die haben dort gesagt, das ist eine drastische Sache, aber das Kind ist klein, das Gehirn, die eine Gehirnhälfte ist gesund. Wir glauben, dass die Plastizität in der Lage ist, das abzufangen. Und wir entfernen jetzt die krankhafte Gehirnhälfte, um das Kind, um dem Kind zu erlauben, vernünftig zu leben und sie von den epileptischen Anfällen zu befreien. Gesagt, getan, sie haben die komplette Hirnhälfte entfernt. Wie man hier sieht, das Kind ist natürlich halb gelähmt wach geworden, weil ohne die linke Hirnhälfte kann die rechte Körperhälfte nicht mehr bewegt werden, ist sofort in intensive Rehabilitationstraining gekommen und die ist nach 4 Wochen aus dem Laden rausgegangen, auf ihren eigenen Füßen. Weil das Gehirn in der Lage war zu kompensieren, die übrig gebliebene gesunde Hirnhälfte war in der Lage zu kompensieren, was auf der kranken Hirnhälfte entfernt wurde. Das ist jetzt also ein Beispiel für ganz Ausnahmefälle, Plastizität in Ausnahmefällen. Plastizität sind aber auch schon die kleinen Dinge. Alles, was wir lernen, ob das eine Sprache ist, ob das eine Tanzart ist, ob das ein Instrument ist, lernen wir, weil unser Gehirn zur Plastizität in der Lage ist. Kommen wir also zurück zu den Schlagzeugern und was macht die Schlagzeuger so besonders? Ich habe mir überlegt, dass Schlagzeuger ein super Beispiel sind für lernbasierte Plastizität, weil sie so eine besondere motorische Fähigkeit haben. Für die wäre dieses Okay-Peace-Spiel überhaupt kein Problem. Schlagzeuger sind in der Lage, linke, rechte Hand und linken und rechten Fuß völlig unabhängig voneinander in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit zu bewegen. Anders als bei Klavierspielern oder Gitarrespielern, zu denen ähnliche Studien durchgeführt wurden, wo es dann mehr Fragestellungen Richtung Rhythmusperzeption ging, habe ich mir überlegt, dass Schlagzeugspieler ein super Beispiel sind für diese motorische Entkopplung, um eben zu untersuchen, wie hat sich die Plastizität auf deren Gehirn ausgewirkt, damit diese Entkopplungsmechanismen möglich geworden sind. Ein Schlagzeugspieler, der auch an der Studie teilgenommen hat, um ihm mal zu zeigen, was sie mit ihren Händen und Füßen alles so machen können, das ist der Nils, der hat an der Studie teilgenommen. So schnell kann man gar nicht gucken, wie der Schlagzeug spielt. Der hält auch gerade den Weltrekord, weil er in dieser Kiste 86 Stunden am Stück gesessen und getrommelt hat. Und er hat sich zusammen mit knapp 400 anderen sehr interessierten, motivierten jungen Schlagzeugern mit mir gemeldet und wollte an der Studie teilnehmen. Der ist dann auch gekommen, so wie 19 andere auch. Und dann habe ich folgenden Test mit denen durchgeführt. Zuallererst, das hier ist ein Foto von meinem Schreibtisch, musste ich mit denen einen kleinen Trommeltest durchführen, damit ich sicher sein konnte, dass sie wirklich Schlagzeug spielen können. Weil nicht von jedem gab es so ein Video wie von dem Nils. Ich konnte jetzt auch nicht bei jedem auf ein Konzert gehen, deswegen brauchte ich so einen kleinen Beweis, dass sie das wirklich können. Und da habe ich mit Freunden zusammen einen Test entwickelt. Wir haben uns überlegt, was ist was, was Schlagzeuger können, aber nicht Musiker, nicht. Da habe ich dieses E-Drum-Set, also elektronische Schlagzeuge, mitgebracht und ein Programm, in dem verschiedene Rhythmen über so ein Fließband laufen und immer wenn hier unten ankam, musste getrommelt werden. Und die Rhythmen waren ganz unterschiedlich. Das ging los mit so einem 1-auf-2-Rhythmus, das kriegen die meisten noch hin, das ist nicht so schwierig. Ging dann weiter mit einem 1-auf-3-Rhythmus, das war dann schon ein bisschen mehr tricky für die Leute, die noch nie Schlagzeug gespielt haben. Dann noch so ein Paradiddle. Das kriege ich auch kaum hin, muss ich sagen. Und dann, um alle noch so ein bisschen zu ärgern und wirklich zu gucken, wo ist das Limit, ein 5-auf-3-Pattern. Das heißt, in einem Takt sollten mit der einen Hand 5-mal geschlagen werden, mit der anderen Hand 3-mal. Das ist was so Verrücktes, dass es überhaupt nicht in unserem natürlichen Taktgefühl vorkommt. Haben die Schlagzeuger aber trotzdem gut gemeistert. Am Ende durchschnittlich knapp 85% gehabt und die Nicht-Schlagzeuger knapp über 60. Lag aber auch daran, dass die einfach wild da drauf gehauen haben und dann halt manchmal getroffen haben. Dann habe ich alle Versuchspersonen ins MRT getan. Da wurde es für die dann ein bisschen langweilig, weil die meiste Zeit habe ich einfach Aufnahmen gemacht und die hatten wenig zu tun. Ich habe nämlich zum einen das GABA gemessen. Hatten wir vorhin schon mal. Gamma-Aminobuttersäure, inhibierender Neurotransmitter. Und da habe ich mir angeschaut, wie hoch ist die Konzentration eigentlich im motorischen Kortex? Mit der Hypothese, dass diese vielleicht höher ist bei den niedriger ist bei den Schlagzeugern und sie deswegen die andere Seite weniger inhibieren, um diese Möglichkeit der asynchronen Bewegung zu erlauben. Dann habe ich Aufnahmen gemacht, um mir die Hirnstruktur des Corpus callosum anzuschauen, das heißt die axonalen Faserverbindungen, die wir haben. Und dann habe ich die Schlagzeuger auch noch eine kleine Aufgabe machen lassen im MRT, um zu gucken, wie aktivieren die im Motorkortex, wenn sie eine Tapping-Aufgabe bekommen. Die Aufgabe war eingeteilt in verschiedene Schwierigkeitsstufen. Die einfache Schwierigkeitsstufe war einfach mit dem Zeigefinger ein Knöpfchen zu drücken. Solange wie das Kommando auf dem Bildschirm stand. Zweite Schwierigkeitsstufe war dann eine ganze Reihe durchzutippen. Dritte Schwierigkeitsstufe war dann so ein komplexes Muster, wo erst Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger, kleiner Finger gezeigt werden musste. Das alles gemischt mit einem Pfeil nach links, nach rechts oder in beide Richtungen für linke Hand, rechte Hand oder beide Hände gleichzeitig. Damit konnte ich mir dann angucken, wo die Areale sind, die aktiviert werden für diese Aufgabe und aber auch, wie stark die Aktivierung ist beziehungsweise die Deaktivierung auf der anderen Seite. Was ich da sehen konnte, sieht jetzt relativ komplex aus, die grünen Balken sind immer die Aktivierungsbalken von den Schlagzeugern, die blauen von den Kontrollen. Das hier unten ist eigentlich das Gleiche, nur dass ich gemacht habe, dass alle Balken nach oben gucken. Und wir sehen, die grünen sind zwar nicht besonders viel, aber immer kleiner als die blauen Balken. Das heißt, die Schlagzeuger haben immer weniger aktiviert als die Kontrollen. Sie haben aber auch weniger deaktiviert. Das heißt, sie haben ihren motorischen Kortex effizienter genutzt und nicht so viel Ressourcen verschwendet. Es wurde einfach weniger auf die andere Seite geschickt an Signal und es musste weniger Aktivierung hervorgerufen werden, um die gleiche Aufgabe zu meistern. Dann habe ich mir die Struktur vom Corpus callosum angeguckt. Die interessierte mich ja besonders, weil die der Mediator ist zwischen beiden Hirnhälften. Und konnte, habe das dann nochmal eingeteilt, weil ja nicht jede Region vom Corpus callosum die gleichen Aufgaben hat oder die gleichen Hirnregionen verbindet. Und konnte sehen, dass die Diffusion, das heißt, wie stark Wassermoleküle da hin und her sich bewegen können, ist bei den Schlagzeugspielern meistens höher als bei den Kontrollen. Zum einen hier in diesem Bereich, gelb und orange dargestellt, das ist der Bereich, der die beiden Motorkortices miteinander verbindet. Aber auch ganz stark unterschieden von den Kontrollen hier vorne. Vorne ist ja jetzt gar nicht Motorareal, aber hier vorne, präfrontaler Kortex, ist ja die Region, wo die Idee der Bewegung entsteht. Und schon hier in diesem Planungsbereich zeigen die Schlagzeuger Unterschiede zu den gesunden Kontrollen. Noch dazu konnte ich sehen, dass diese Struktureigenschaften mit der GABA-Konzentration korrelieren. In blau hier wieder die Kontrollen, in grün die Schlagzeuger. Das heißt, je geringer die Diffusion in diesen Bereichen war, je höher war das GABA. Oder andersrum, je höher die Diffusion war, desto geringer war das GABA. Und das passt dann wieder zu der Hypothese, dass mit weniger GABA als inhibierender Neurotransmitter weniger hemmende Signale auf die andere Seite geschickt werden, was wiederum erlaubt, seine Arme unabhängig voneinander zu bewegen. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir bei den Schlagzeugern eine wir nennen es jetzt effizientere Verbindung durch das Corpus callosum gefunden haben, eine effizientere Nutzung des primären motorischen Kortex, aber auch einen Zusammenhang zwischen Corpus callosum und der GABA-Konzentration. Das ist also ein weiteres Zeichen dafür, dass Langzeitlernen und Training zu einer Reorganisation führt und das Gehirn nicht nur strukturell, sondern auch funktionell beeinflussen kann. Das heißt, wir können abschließend sagen, dass Training, das ist egal welcher Art, Sport, Jonglieren, unser Gehirn umstrukturieren kann. Das ist Plastizität und wir können wirklich die Struktur und die Funktion von unserem Gehirn beeinflussen. Und diese Erkenntnisse, jetzt gerade für das Schlagzeugspielen, sind für uns besonders wichtig, wenn wir daran denken, wie Schlaganfälle rehabilitiert werden. Bei Schlaganfällen haben wir ja ganz oft den Fall, dass motorische Areale beeinflusst sind. Das Wissen darüber, dass Schlagzeug so einen massiven Effekt auf die Plastizität hat, könnte uns helfen, das in Reha-Möglichkeiten einzusetzen und unter Umständen damit die Reha-Zeit zu verkürzen. Ja, und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken an alle hochmotivierten Studienteilnehmer. Ich hatte einen Riesenspaß, diese Studie durchzuführen. Ich habe so viele interessante und interessierte Leute kennengelernt. Ich möchte mich noch beim Forum bedanken, das Forschungsreferat der Ruhr-Uni Bochum Medizinfakultät, die diese Studie dankenderweise gefördert haben. Und natürlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie heute so zahlreich erschienen sind.